HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer. Eine Drohne hat für Flugausfälle am Frankfurter Flughafen gesorgt. Der Flugbetrieb war fast eine Stunde lang eingestellt. Zwar ist das auf den ersten Blick kein langer Zeitraum, trotzdem hat die Flugpause die Pläne einiger Reisender ganz schön durchkreuzt. HR-Inforeporter Tobias Weiler war für uns am Frankfurter Flughafen und erzählt, was die Drohne dort ausgelöst hat.
Gegen 7.20 Uhr hatten zwei Piloten eine Drohne gesichtet. Wer die Drohne geflogen hat, ist unklar. Das bestätigte die Bundespolizei. Die Drohne habe eine Spannweite von 1 Meter gehabt. Laut Flughafenbetreiber Fraport ist der Flugbetrieb danach umgehend eingestellt worden. Sehr zum Ärger vieler Fluggäste. Eine Mutter mit ihren Kindern wartete in einer langen Schlange am Terminal 1. Sie wollte nach dem USA-Urlaub nach Hannover.
Ich bin seit gestern unterwegs, weil wir aus Boston gekommen sind. Ich habe die Nacht durchgemacht. Und jetzt stehe ich hier mit Hunderten von anderen Menschen und versuche, mein Flugticket in ein Zugticket umgemodelt zu bekommen.
Eine Stunde lang gab es keine Starts und Landungen am Frankfurter Flughafen. Gegen 20 nach 8 gab es laut Flughafenbetreiber Fraport dann Entwarnung. Der Flugbetrieb konnte wieder aufgenommen werden. Das änderte nichts für die 23-jährige Jennifer. Sie hatte sich auf den Urlaub bei ihrem Freund in Oslo gefreut, aber sie konnte erst mal nicht fliegen. Für den oder die Drohnenpiloten hat sie kein Verständnis.
Naja, ich denke halt, man sollte, wenn man mit Drohnen fliegt, dort fliegen, wo man das auch darf und nicht wo man Leuten den Urlaub vermiest oder sogar eigentlich Leben gefährdet, weil wenn das in ein Flugzeug reingeflogen wäre, wäre das ja nicht wirklich so super gewesen.
Vor genau dieser Gefahr warnte auch der Bundespolizeisprecher am Frankfurter Flughafen Reza Amari. Zum wiederholten Mal sind dort Drohnen gesichtet worden.
Es ist immer eine schlimme Geschichte. Wir warnen dringend davor, sowas zu machen. Es ist eine Lebensgefahr letztendlich und eine schwere Straftat, ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr, der von der Strafandrohung bis zu 10 Jahren Haft vorsieht.
Erst im März dieses Jahres gab es einen ähnlichen Vorfall. Auch damals ist eine Drohne gesichtet worden am Frankfurter Flughafen. Spezielle Drohnenabwehrsysteme könnten helfen, damit sich so etwas nicht mehr wiederhole, so Bundespolizeisprecher Amari.
Es gibt verschiedene Abwehrsysteme, die wir derzeit mit den beteiligten Behörden prüfen und testen. Aber wir haben derzeit noch nicht ein System, wo wir sagen, zu 100% praxisreif, das uns 100% hilft.
Sagt Bundespolizeisprecher Reza Amari. Am Frankfurter Flughafen hat zum wiederholten Mal eine Drohne für Flugausfälle gesorgt. Tobias Weiler berichtete. Der Güterverkehr in Deutschland nimmt zu. Immer mehr Lkw sind unterwegs, auch in Hessen. Das ist wichtig. Sie bringen nicht zuletzt Güter in die Geschäfte, in denen wir einkaufen. Sie beliefern uns auch mit all jenen Dingen, die wir im Internet bestellen. Und sie bringen sie auch wieder zurück, wenn uns etwas nicht gefällt. Fakt ist, Lkw sind notwendig. Die Fahrer aber müssen, damit das alles reibungslos abläuft, Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Eigentlich. Oft finden sie jedoch keine Parkplätze dafür. Die Folge? Die Lkw-Fahrer irren auf der Suche nach einem Parkplatz mit dem riesigen Fahrzeug herum, landen schließlich teilweise in Gewerbegebieten oder auch in Wohngebieten, um Pause zu machen. Rund um das Kirchheimer Dreieck etwa kann man das beobachten. Genau dieses Problem war jetzt Thema des Fernfahrerstammtischs der Polizei in Osthessen. Dabei wurde aber nicht nur geklagt, es wurde auch eine App vorgestellt, die das Problem lösen könnte.
Auf dem Rasthof Kirchheim stehen am frühen Abend die LKWs, einer neben dem anderen, alle Parkplätze belegt. Ken fährt einen 40-Tonner, auf dem steht, von der Ostsee bis zum Mittelmeer ist für uns Nahverkehr. Aber auch er muss Pause machen.
Schwierig, so, wenn du dann so siehst, wie sie alle da stehen, an der Auffahrt und Abfahrt und so weiter und so fort.
Er hatte heute Glück und einen Parkplatz. Andere fahren schon wieder in Kirchheim oder Niederaula rum und werden vielleicht in einem Gewerbegebiet stehen bleiben. In Niederaula Dauerthema. Bürgermeister Thomas Rohrbach muss zum Beispiel regelmäßig den Müll entsorgen lassen, der zurückbleibt.
Einfach die Sachen dann einfach aus dem Fenster rausschmeißen, die hängen teilweise in den Bäumen drin, die liegen am Seitenrand an den Radwegen und fahren uns halt auch normale Wirtschafts- oder Radwege kaputt, weil sie da halt auch reinstechen.
Anwohner beschweren sich über laufende Motoren, Straßen sind zugeparkt, Krankenwagen oder Feuerwehr kommen nicht durch. Es werden zwar überall, auch in Hessen, neue Lkw-Parkplätze gebaut, aber viel zu langsam. Die Zahl der Fahrzeuge wächst schneller als die der Stellplätze. Andere Lösungen müssen her, sagt Tim Baumeister. Er hat mit Kollegen eine App für die Smartphones der Fahrer und Spediteure entwickelt.
Die App heißt Krawack Truck Parking. Die App findet den Parkplatz für den Lkw-Fahrer jeden Abend. Und zwar nicht irgendeinen Parkplatz, sondern einen sicheren Parkplatz auf einem Betriebsgelände eines Krawack-Kunden. Krawack ist die größte deutsche Versicherung, wenn es um Speditionen geht.
Die 800 Spediteure, die in ganz Deutschland bei Krawack versichert sind, sollen Parkplätze auf ihren Betriebsgeländen zur Verfügung stellen.
Natürlich denken wir dann eben auch daran, dass ein ruhiger, ausgeruhter Fahrer weniger Unfälle baut, dass ein sicher abgestelltes Fahrzeug weniger Ladungsdiebstahl Opfer wird.
Die App wird jetzt getestet. Würde Ken, der Lkw-Fahrer, die App nutzen, wenn es dann mal soweit ist?
Ja, das auf jeden Fall.
Manfred Koch ist Bürgermeister in Kirchheim und skeptisch.
Die Probleme bleiben bestehen. In Zeiten der Logistik müssen wir entweder Möglichkeiten schaffen, dass Güter auf die Bahn können oder die entsprechenden Park- und Rastmöglichkeiten für die LKWs vorhanden sind.
Sein Kollege Walter Glänzer aus Neuenstein, ein paar Kilometer weiter nördlich, weiß auch, dass mehr passieren muss, damit die Probleme gelöst werden.
Es ist ein erster Beginn. Auf der anderen Seite wird auch die App aus einem fehlenden Parkplatz nicht plötzlich einen nicht fehlenden Parkplatz machen.
Sagt Walter Glänzer über eine neue App, die Lkw-Fahrern helfen soll, Parkplätze zu finden für ihre notwendigen Lenk- und Ruhezeiten. Ein Bericht von Ina Rumpf war das. Von den Lkw-Fahrern auf der Autobahn werfen wir einen Blick auf die Straßen in der Innenstadt. Und zwar in Darmstadt. Dort hat der Magistrat eine Umbenennung der Straßen beschlossen, weil die Namensgeber entweder das Nazi-Regime aktiv unterstützt haben oder weil sie NS-Ideologien verbreitet haben. Vorab hatte ein Fachbeirat die Umbenennung anhand neuer historischer Erkenntnisse empfohlen und jetzt soll das Ganze umgesetzt werden. Insgesamt 8 Straßen in Darmstadt sind betroffen. HR-Inforeporter Raphael Stübig mit den Einzelheiten.
Über 500 Straßen in Darmstadt sind nach Personen benannt und rund 110 davon hatte Dr. Holger Köhn vom Büro für Erinnerungskultur in Babenhausen im Auftrag der Stadt genauer unter die Lupe genommen.
Das waren jetzt nicht 110 Personen, die jetzt alle verdächtig waren, sondern das waren diejenigen, über die man zu wenig wusste bislang und über die eine wissenschaftlich-biografische Recherche angestellt werden musste, damit man dann Empfehlungen abgeben kann.
Dies hat eine mit Historikern besetzte Fachkommission auch gemacht und in 7 Fällen einstimmig eine Umbenennung der Straßennamen empfohlen. Betroffen ist unter anderem die Grundstraße, benannt nach dem früheren Stadtbaurat Peter Grund, Kommissionsmitglied und Stadtarchivar Dr. Peter Engels.
Bei Peter Grund hat mich überrascht, dass er aus politischen Gründen quasi in der Nazifizierung von einem Hauptbelasteten in einen Nichtbelasteten hineingeschoben wurde, wenn man so will. Und das halt durch Darmstädter Persönlichkeiten, die anscheinend ihn partout als Oberbaudirektor hier in Darmstadt haben wollten.
Zudem hatte Grund nach den neuen historischen Erkenntnissen auch eine aktive Rolle als NSDAP-Mitglied, ebenso wie Christian Heinrich Kleukens, der in Darmstadt vor allem als Mitglied der Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe Spuren hinterlassen hat. Und diese sollen anders als der Straßenname auch erhalten bleiben.
Die Straßennamen sind halt eine sehr spezielle Ehrung. Und eine Aberkennung des Straßennamens hat nichts damit zu tun, dass man die Leistung einer Person, eines Künstlers, jetzt in Bauschenbogen verdammt. Daran ist natürlich überhaupt nicht gedacht.
Mit Diskussionen über den weiteren Umgang mit den betroffenen Namensgebern wird hingegen fest gerechnet. Auch über die Hindenburgstraße, die schon länger Streitthema in Darmstadt ist. Auch die Fachkommission kam bei Paul von Hindenburg nicht auf einen Nenner, sprach sich letztlich aber mehrheitlich für eine Umbenennung aus. Und der Magistrat um den grünen Oberbürgermeister Jochen Patsch ist dieser Empfehlung auch gefolgt.
Bei der Hindenburgstraße deswegen, weil der mit der Erfindung der Dolchstoßlegende zusammen mit Ludendorff von Beginn an antidemokratisches Gift in die Weimarer Republik injiziert hatte, weshalb wir als Wissenschaftsstadt Darmstadt für die Umbenennung sind.
Neue Namen für die Hindenburgstraße und die anderen 7 Straßen, die umbenannt werden sollen, gibt es noch nicht. Die Stadt führt aber bereits eine Liste mit gut 120 möglichen Namensgebern, darunter zum Beispiel der frühere Darmstädter Schauspieler Robert Stromberger oder die Darmstädter Schriftstellerin Mirjam Pressler.
Wir werden jetzt im Herbst eine Informationsveranstaltung dazu machen und werden dann Vorschläge dazu sammeln, die auch aus der Bürgerschaft weiterkommen können hinsichtlich der Straßenbenennung und werden das durch den Magistrat entscheiden.
Sagt Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Patsch. Der Bericht war von Raphael Stübig. Die letzten Arbeiten sind abgeschlossen. Die Abnahme durch die Feuerwehr ist erfolgt. Dem Stolze-Museum in der neuen Frankfurter Altstadt steht nichts mehr im Weg. ein ganzes Museum, das dem Frankfurter Mundartautoren, Freiheitsdichter und Satiriker Friedrich Stolze gewidmet ist. Es ist feierlich eröffnet worden und Hanna Immich war bei der Eröffnung für uns dabei.
Und da hat mich mein Großvater an der Hand gekriegt, der Neugass in Nuff, das ist jetzt ein Weg, der heute wieder beschritten werden kann.
Festliche Eröffnung, Schauspieler Michael Quast zitiert Texte von Friedrich Stolze.
Der Neugass in Nuff und hin erschlemmsche.
Direkt am Krönungsweg am Eingang zur neuen Frankfurter Altstadt ist das neu gestaltete Museum untergekommen. Im Gebäude Weißer Bock und im Hinterhaus der Goldenen Waage. Gleich um die Ecke hat Friedrich Stolze 1816 das Licht der Welt erblickt. Museumsleiterin Petra Breitkreuz.
Stolze ist hier in der Altstadt geboren, Luftlinie 100 Meter entfernt. Und das ist natürlich toll, dass er jetzt wieder mehr als 200 Jahre nach seiner Geburt hier in die Altstadt zurückkehren kann, die er sehr geliebt hat. Er hat sich also selbst immer als Altstädter oder als Rebstöcker bezeichnet.
In der Dauerausstellung erinnert ein historischer Film an das alte Frankfurt vor der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, so wie Stolze es noch gekannt hat. Er war aber nicht nur Mundartdichter und Satiriker, sondern als Schriftsteller und Journalist vor allem ein sehr politischer Mensch, sagt Petra Breitkreuz.
Demokrat, er war Freiheitsdichter, wie man das damals nannte, und Friedrich Stolze hat sehr viel, also sich angelegt mit Bismarck, es war ja die Bismarckzeit, die waren ja fast gleich alt. Und vieles, was Friedrich Stolze uns heute zu sagen hat, ist noch sehr aktuell. Also Friedrich Stolze hat sich zum Beispiel mit Pressefreiheit auseinandergesetzt und überhaupt mit Demokratie, mit Bürgerbeteiligung.
Der Besucher erfährt viel über Stolzes Leben und Wirken, sein Engagement in der Revolution von 1848 oder auch, wie er selbst Opfer von Zensur wurde. An einer Hörstation können Museumsbesucher Texte hören, die Friedrich Stolze über 12 prominente Persönlichkeiten seiner Zeit geschrieben hat. Es gibt Ausgaben seiner bekannten Satirezeitschrift Frankfurter Latern. Passend dazu erstrahlt das Museum bei Dunkelheit von außen wie eine Laterne. Und natürlich kann man auch Stolzes berühmtestes Gedicht über Frankfurt hören.
Es ist keine Stadt auf der weiten Welt, die so mehr wie mein Frankfurt quält. Und es will mir nicht in mein Kopf rein. Wie kann nur Mensch nett von Frankfurt sein?
Um sich vorzustellen, wie der Dichter gelebt hat, wurde das ehemalige Kaminzimmer in der Goldenen Waage ganz besonders eingerichtet, mit Originalmöbeln und Gegenständen aus seinem Nachlass. Auch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann betont, welche Bedeutung Friedrich Stolze für die Stadt hat.
Frankfurt hat ja wenig Helden. Stolze ist tatsächlich einer. Er hat mit der Feder gekämpft, er hat geschrieben, er hat kritisiert, er hat gemeckert. Und er war vor allem radikaler Demokrat und ist damit natürlich auch einer der geistigen Wegbereiter für die Paulskirche, für die erste Demokratie in Deutschland.
Das Museum gibt zudem zahlreiche Hinweise auf Orte in Frankfurt, die mit Friedrich Stolze eng verbunden sind. Noch einmal die Leiterin des Museums, Petra Breitkreuz.
Sodass also der Besucher, wenn er möchte, animiert wird, in die Nachbarschaft zu gehen, zum Beispiel zum Rebstock, zum Dom. Er kann dann wirklich auch auf eigene Faust noch auf Stolze Spuren wandeln.
Das Museum bietet auch Führungen an. Und im dritten Obergeschoss gibt es zwei Räume für regelmäßige Sonderausstellungen.
Diese Ausstellungen und noch viel mehr ab sofort zu sehen im Stolze-Museum in der Neuen Altstadt in Frankfurt. Mit vielen Erinnerungen an den berühmten Freiheitsdichter und Satiriker. Das Museum ist ab sofort täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Und das war der heutige Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die ganze Sendung gibt's auch wie immer bei uns im Netz auf hrinforadio.de.